Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS3 Fokus.
Schönen Montagabend, ich bin Franziska von Grüningen und wahrscheinlich kennt ihr es als Eltern, als Gotte, als Onkel, als Lehrerin, die Kinderfragen, die einem als Erwachsene zuerst einmal sprachlos machen. Schwierige Frage.
Wieso kann Holz brennen, aber Stein nicht?
Ich frage mich, wieso gibt es Tränen, wenn man traurig ist?
Mami, warum ist der Mann so dick?
Wieso stirbt man?
Ja, eben, wie reagieren in solchen Situationen? Mein Gast heute Abend im Fokus ist Spezialistin für genau so Fragen. Eva Zoller ist Schweizer Pionierin in der Kinderphilosophie. Und Kinderfragen und was daraus kann entstehen, das sind ihr Kerngebiet. Frau Zoller, wie dass man als Erwachsene mit solchen schwierigen Fragen umgeht, darüber reden wir später noch in dieser Sendung. Können Sie sich noch erinnern, Sie sind heute 63, was Sie für Fragen gestellt haben als Kind damals in den 40er, 50er Jahren?
Ich habe mich probiert, das so zu erinnern und habe vor allem etwas noch ganz fest in Erinnerung. Mein Vater war Kunstmaler und mal beim Zügeln ist mir ein kleines Neidrückchen in die Finger gekommen, wo er darauf die Familie gemalt hat. Unsere Familie, die am Zürichsee aufgewachsen ist. Und da ist eine Szene drauf, wo wir als ganze Familie im Bett stecken, nur die Köpfe schauen unter der dicken Decke führen. Mein Vater, meine Mutter, deutlich erkennbar, meine beiden Brüder, links und rechts von diesen beiden, ganz zusätzlich je eine Katze, die einmal zu unserem Leben gehört hat, und ein winziges Köpfchen und das Einzige, das die Augen offen hat, mit einem grossen Fragezeichen darüber. Und von dem, was meine Eltern mir später erzählt haben, also man sieht, dass ich das muss sein. Ich bin die Einzige, die so ein Fragezeichen auch über dem Kopf hat. Ich muss ziemlich viel gefragt haben, schon in meiner Jugendzeit, in meiner Kinderzeit.
Und welche sind die Fragen, die Sie beschäftigt haben?
Ich weiss nicht mehr so genau, was die Fragen da waren. Wir sind bis vierjährig, als ich vierjährig war, bin ich in dem Haus gewohnt, wo dann später einmal Tino Turner angezügelt ist. Mit einem etwas schöneren, grösseren Haus als unseres.
Am Zürichsee.
Am Zürichsee. Und ich weiss zum Beispiel noch, dass wir offenbar viel darüber geredet haben, wie die Welt so ist und dass es andere Länder gibt und ich mich dort dafür interessiert habe. Und erinnere mich an so eine kleine Szene, wo ich mit meinem bisschen grösseren Bruder Martin im Schopf gsi bin und das hat so einen Holzboden gehabt mit Spalt drin. Und dann haben wir dort Wasser reingegossen mit Spritzkännchen und haben können kichern und giggeln, weil wir gewusst haben, jetzt regnet es in Afrika, weil wir dort Wasser runterlassen. So eine Vorstellung von der Welt, wie ich mir das dort dazu zurechtgelegt habe. Das ist so etwas, was ich mich gut erinnere. Und dann später, das muss eben gewesen sein, bevor ich vierig war, weil nachher sind wir weggezügelt dort an den Hügel rauf, in Küsnacht, in das Haus, wo früher mal der Thomas Mann gewohnt hat. Das ist in Halden oben. Und von dort weiss ich schon, dass ich viele Fragen also gestellt habe rund um das Thema lieb Gott oder eben nicht lieb Gott oder wie das so ist. Mein Vater war ein völliger Kirchengegner, weil er so eine strenge katholische Erziehung hatte früher. Aber er war sehr ein philosophischer Mensch und hat dann probiert, mit mir halt so darüber zu reden. Und ich weiss, dass ich zum Beispiel die Frage hatte, wie ist das so? Weiss jetzt der Gott wirklich alles? Und wenn ich jetzt morgen die Schule schwänze, weiss er dann das auch schon? Und ich könnte jetzt das ausprobieren. Ich will jetzt morgen die Schule schwänzen, aber ich tue nur so, wie wenn ich das will. Weil morgen gehe ich nämlich gleich. Weiss er dann das auch schon, dass ich jetzt schon voraus eigentlich ihn austrickse?
Und wie hat der Papa auf all das reagiert?
Der hat das eigentlich mit Humor genommen, wenn er überhaupt rum war, weil er ist sehr viel unterwegs als Kunstmaler und ist nicht so häufig daheim gewesen. Und meine Mutter hat nach bestem Können, obwohl sie nebenzu noch berufstätig war, ist halt probiert, mir das Vertrauen zu geben, dass es schon irgendeinen guten Gott da müsste geben. Aber auf solche Fragen, die habe ich, glaube ich, ganz für mich allein gewälzt. Ich weiss auch noch, dass ich ganz für mich allein einmal so wie einen Beweis gefordert habe von dem Gott, dass es den gäbe. Und das war auch noch ein eindrückliches Erlebnis gewesen, weil da bin ich vielleicht etwa 11, 12 oder so gewesen und ich habe wirklich gesagt, also gut, ich glaube jetzt einmal einfach, dass es den gibt, aber dann bitte will ich einen Beweis dafür überkommen. Und immer, wenn ich wieder daran zweifelt habe, habe ich mir nicht erlaubt zu zweifeln und gesagt, nein, es kommt ein Beweis, es kommt ein Beweis. Und ich habe das, ich weiss nicht, wochenweise so durchgezogen. Und dann ist einmal, und da ist das Radio drin, daran die Schule gewesen, ist eine Sendung gekommen, ich denke, wegen dem Internationalen Roten Kreuz oder irgend so etwas, ein Tag, wo ein Sender mit dem anderen verbunden worden ist und ich bin mit dem Radio gehangen und habe immer wieder eine andere Station gehört, rund um die Welt. Und irgendwo ist da so ein Gefühl aufgekommen von, das ist es jetzt, das ist der Beweis. Also die Logik kann einem das jetzt zwar nicht erklären, aber irgendwie das Weltumspannende, das mit dem zu tun hat, dass da etwas grösseres ist als wir.
Hat das irgendetwas in Ihrem Mädchen-Dasein verändert? Der plötzliche Beweis, der da war?
Es hat schon bewirkt, dass ich eine sehr religiöse Phase hatte, in der ich getraut habe, mich wirklich auf das zu verlassen, dass es so einen Gott gäbe. Ich habe mich dann auch viel mit der Religion befasst. Ich war dann in Zürich im Gymi und habe dort beide Religionsunterricht besucht. Obwohl ich noch nicht mal getauft war zu dem Moment. Weil mein Vater gefunden hat, wir brauchen nicht getauft zu sein, könnt ihr euch entscheiden, wenn ihr selber wollt. Und erst vor der Konfirmation von meinem Bruder sind wir getauft worden und später auch konfirmiert. Und bei diesen beiden Pfarrern, wo ich dann halt eben gegangen bin, habe ich mir möglichst viele Informationen geholt und mit denen habe ich die grössten Diskussionen angezettelt. Außerdem bin ich in einer jüdischen Familie aufgewachsen, wo wir dort am Berg oben gewohnt haben. Und mit denen, dort habe ich die anderen Religionen kennengelernt. Wir waren praktisch Geschwister, haben alle Feste zusammen gefeiert. Und mein Vater hat noch eine Schwester gehabt, die damals schon viel in Indien war. Und mein Vater hat indische Philosophie auch studiert. Und so bin ich noch einmal mit anderen Weltsichten bekannt worden. Und das hat mich einfach dort immer sehr beschäftigt, dass das, was man also allgemein mitbekommt, dass Christentum die einzige Religion sei, dass das nicht kann sein. Also, dass es muss weiter sein. Und ich denke, das spricht irgendwie auch mit der Erfahrung zusammen, die ich dort gemacht habe. Und die Weite und dass sicher nicht der Gott, falls es den gibt, nicht so eng kann sein, dass nur eine Religion kann das Recht darauf haben. Das ist mir dort schon völlig klar gewesen.
Also Sie sind ein Mädchen gewesen, wo eigentlich alles genau hat wollen wissen, wo nichts einfach so hingenommen hat als allgemeingültig. Hat das auch zu tun mit dem unkonventionellen Elternhaus, wo Sie drin aufgewachsen ist? Also Ihr Vater war Kunstmaler gewesen, Journalist, Verleger, Mutter, sagt vielleicht ein paar ältere Menschen etwas, Nelly Hartmann, Pionierin in Sachen gesunde Ernährung, hat Nellys Kalender rausgebracht, so etwas wie der Vorläufer von Betty Bossi. Also die Eltern sind auch Pioniere gewesen. Sie sind jetzt wiederum auch Pionierin. Wie fest hat Sie das Elternhaus beeinflusst?
Ich denke sehr fest. Und je mehr ich so zurückdenke heutzutage, dann muss ich sagen, ich habe so viel von dort jetzt einfach so in mir integriert, automatisch, dass es sich das wieder zeigt. Von meiner Mutter her weiss ich noch das ewige Hinterfragen. Ich habe also meiner Mutter einfach nichts abgenommen, was sie mir nicht hat begründen konnte. Und ich habe auch mir nichts sagen lassen und nichts vorschreiben lassen, ohne dass ich es begründet bekommen habe.
Also ein anstrengendes Kind.
Ein sehr anstrengendes Kind, ja. Und das ist es so, ja. Und das Unkonventionelle hat sich dann schon in meinem späteren Leben auch noch vorgesetzt. Ich bin mal ganz konventionell Lehrerin geworden und habe das ja schon von klein weg gewählt. Also schon vom Kindergarten weg habe ich wollen. Zuerst Kindergärtnerin werden. Übrigens mit einer lustigen Motivation. Die Kindergärtnerin, die ich hatte, die hat damals einfach das Glöckchen geläutet. Und dann haben wir still sein, die Hände auf den Kopf legen und warten, was sie jetzt will sagen. Und das habe ich gefunden, das ist dann der super Beruf. Den will ich auch mal.
Das ist lässig.
Und als ich dann in die Schule kam, habe ich gefunden, ja, das wäre noch ein bisschen besser. Und dann habe ich sofort, sobald ich auch schreiben konnte, meinen Nachbarkind das Schreiben beigebracht und gelernt. Und dann hatte ich einen super tollen Primarschullehrer, der mich auch wirklich sehr ernst genommen hat in all meinen Fragereien. Das ist auch der dann den Spruch «Selber denken macht schlau» prägt hat, weil er uns das immer gesagt hat, statt dass er uns die Antworten gefüttert hat. Und das ist bis heute natürlich für mich der Wahlspruch. Kinder sollen selber denken, statt dass man ihnen alles serviert.
Aber «Selber denken macht schlau» heisst auch Ihr neuestes Buch, das Sie herausgebracht haben, das sich genau damit befasst, wie man eben Kinder kann animieren zum selber denken und mit Fragen und eigenen Gedanken eigentlich die Welt entdecken.
Genau so ist es. Und das selber denken, das haben mir meine Eltern, denke ich, eben ganz fest unterstützt. Und auch wenn es anstrengend war, muss es sein, haben sie mir damit etwas ganz Wichtiges auf den Weg gegeben. Und dann bin ich zwar Lehrerin geworden und habe unterrichtet auch. Und irgendwann habe ich aufgehört, die Schule gegeben, weil ich dann gerne eigene Kinder hätte. Und wo die Kinder nicht so gekommen sind, wie ich mir das gewünscht habe, dann war noch einmal eine grosse Frage, so, was jetzt? Weil der Sinn vom Leben für viele Leute darin besteht und für mich jetzt dann auch darin bestand, jetzt einmal Kinder zu haben und die aufzuziehen und gross zu ziehen. Und dann kommen sie in Frage dann ein bisschen später wieder, wenn die Kinder draußen sind. Aber bei mir ist dann halt dort nochmal ganz vehement aufgebrochen. Was mache ich jetzt mit meinem Leben, wenn das nicht geht? Und ich kann mich erinnern, dass ich Sinnfragen eben immer schon gestellt habe. Warum muss ich das machen? Für was muss ich das machen? Was ist der Sinn von meinem Leben? Ich muss meinen Vater gelöchert haben. Und irgendwann hat er mir mal gesagt, los, ich bin jetzt bald 60 und ich weiss es immer noch nicht, kannst du es aufgeben mit Fragen. Und irgendwann im Laufe des Lebens habe ich dann gemerkt, was er damit könnte gemeint haben. Vielleicht muss man nicht fragen, wo ist der Sinn, sondern eher sagen, wie muss ich leben, damit es Sinn macht.
Also Sie haben dann gar nicht danach gesucht, was der Sinn ist, dass sie kein Kind bekommen können?
Nein, ich habe nicht gesucht nach dem, warum ich kein Kind bekommen habe, weil die Warum-Frage, die bringt es irgendwie nicht. Sondern ich habe mehr dann gefragt, okay, wenn das nicht so geht, wie ich es gerne will, so what? Und irgendwann, wo mein damaliger Mann und ich einfach gewartet und gewartet haben und das nicht geklappt hat, haben wir dann gefunden, gut, wir haben doch eigentlich ein schönes Leben miteinander und es muss nicht sein, dass wir jetzt mit dem Kind auch noch das Leben also in die Länge, wie sagt man, dem bereichern, weil wir haben selber schon ein reiches Leben. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe mich damit zufrieden gegeben. Und dann hat sich's dann aber schon so angefangen zu zeigen, wenn man nur zu zweiten ist und es zwar gut hat zusammen, dass dann da irgendwie etwas fehlt. Und dann haben wir angefangen, und das ist auch wieder die Unkonventionalität, denke ich, von den Eltern, schauen, wie man sonst noch leben könnte. Ob man zum Beispiel könnte, auch zwei Menschen lieben und dann mit der vierten zum Beispiel zusammen sein. Und haben dann auch experimentieren, auf ziemlich wilde Art und Weise. Und dort damit hängt auch eben das zusammen, dass wir dann schlussendlich das ausprobiert haben und ich mich irgendwann einmal unsterblich in einen Musiker verliebt habe. Und so das Lied, das wir ausgesucht haben, würde ein Teil retten von dieser Szenerie, etwas wirklich müssen neu erfahren und unkonventionell zu handeln.
Dann hören wir doch das jetzt gerade. Das passt so gut rein. Roberta Flack ist es und «Killing Me Softly». Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Thank you. Von der Roberta Fleck hier im Fokus. Das ist Wunschmusik von der Eva Zoller. Ihr Fachgebiet ist Kinderphilosophie. Frau Zoller, jetzt sind wir etwa so ein bisschen zurückgegangen ins Jahr 1975 mit dem Lied von Ihren Erinnerungen her. 75, 76.
Ja.
Wo Sie am Anfang von Ihrem Zweitstudium gestanden sind.
Genau. Das Zweitstudium habe ich aufgenommen, weil halt eben es nicht so geklappt hat in meinem Leben, wie ich gerne hätte. Und das, der grosse Schmerz, der dort hat müssen irgendwie überwunden werden. Und dann habe ich Philosophie wieder aufgegriffen, die ich eigentlich ja schon immer wichtig gefunden habe. Es ist mir noch nicht aufgefallen. Und dann habe ich Philosophie angefangen studieren und gleichmals sind Religionswissenschaften dazugekommen, die mich eben auch schon lange begleitet haben. Und Psychologie, die sich darum aufgedrängt hat, weil wenn man so eine Beziehung hat, eine wirklich gute Beziehung, wo langsam sich zeigt, es muss auseinandergehen und man hat einfach im Kopf, das müsste doch eigentlich für immer sein, eine Ehe ist für immer und das hat dann ziemlich viel Psychologie auf allen Seiten gebraucht, auch von uns zwei, von meinem ersten Mann und ich, bis wir gemerkt haben, dass es kann richtig sein, dass man eine Ehe wieder auflöst, wenn sie zur Freundschaft geworden ist, statt dass es eben eine Familie daraus gibt. Und das haben wir dann nach 24 Jahren gefeiert mit dem Happy End Fest. Und ich habe dank der bisschen Psychologie, die ich dann auch noch studiert habe, das eigentlich sehr viel können, mithelfen, dass das gegangen ist und geklappt hat.
Also die Zollers haben den Abschied mit einem Happy End Fest gefeiert. Auch wieder unkonventionell. Wir haben es vorher schon gehabt, von ihrer unkonventionellen Art, die sie von der Familie geerbt haben. Da hat wahrscheinlich das Umfeld komisch reagiert.
Ja, so etwa die Hälfte von den Gästen, die wir zu dem Fest eingeladen haben, von unseren Hochzeitsgästen damals sind gekommen. Die anderen haben wahrscheinlich ein bisschen komisch oder vielleicht sogar Angst gehabt vor so etwas. Aber mittlerweile hat sich das bewährt, weil wir sind immer noch wirklich gut befreundet. Und auch mein neuer Mann, wo mir dann den zweiten Namen noch dazu geschenkt hat, ein paar Jahre später. Und darum heisse ich jetzt Zollermorf. Der ist ein gemeinsamer Freund jetzt von uns. Und ja, warum soll man dann nicht dazu stehen? Das hat sich schon bewährt.
Sie haben am Ende von Ihrem Studium erst ganz am Ende zu dem Thema gefunden, wo jetzt eigentlich Ihren Alltag bestimmt, nämlich zu der Kinderphilosophie. Was ist das für ein Moment gewesen, wo Sie realisiert haben, das ist mein Thema?
Ich hätte so eine Abschlussarbeit schreiben natürlich an der Uni und die Philosophie, wie man sie an der Uni betreibt, ist mir dann so allmählich ziemlich über den Kopf gewachsen und weit, weit von dem Weg vorgekommen, wo ich im Leben selber haben können erleben. Und dann ist mir der sprichwörtliche Zufallshilfe gekommen mit einem Artikel über, dass es das gibt, die Kinderphilosophie. Und meine Professorin, Annemarie Pieper in Basel, hat zugestimmt, dass ich jetzt meine Abschlussarbeit schreibe, obwohl ich einen Artikel darüber gelesen habe. Und da hat natürlich einen Haufen Recherchen gebraucht und ich konnte einen Haufen Material können auftreiben von dort, wo die Kinderphilosophie hergekommen ist, von Amerika. Und von Deutschland, wo sie es schon länger betrieben haben, und von Österreich. Und das war dann auch der Anfang von meiner Dokumentationsstelle vom Kreuzli, weil das viel Material, ich arbeite einfach nicht gerne für die Schublade von irgendjemandem. Und wenn ich dann meine Abschlussarbeit dazu gemacht habe, dann habe ich gefunden, so, und jetzt setze ich das um und jetzt müssen die Leute auch davon wissen. Und so hat es dann eigentlich angefangen, dass ich da mit Lehrerkurs und Elternkurs das anfangen darf, bekannt machen.
Ich muss mir noch schnell ein bisschen schildern, das Kreuzli, das ist bei Ihnen in Ihrem Wohnhaus, Einfamilienhaus, im Zürcher Wieland, bei Winterthur, in Altiken. Und das ist wirklich ein Haus, eigentlich unten in Ihrem Wohnbereich, wo aber dann auch die Seminarleute am Tisch mit Ihnen sitzen. Unter dem Dach ist das Kreuzli gerichtet, mit ganz vielen Büchern, mit Material, wo man sich eben kann schlau machen kann, mit Sitzgelegenheiten für die Kinder, wenn sie kommen. Alles so in sehr gemütlich und familiär eingerichtet, mit ganz vielen Nippes, ganz viele kleine Kreuzli, Eulen, die aufgestellt sind. Und dort wird dann eben diskutiert und dort entstehen die grossen Fragen, wo Sie jetzt wahrscheinlich vielen Erwachsenen können sagen, wie man damit umgeht. Wenn wir mal reinhören, wie das tönen kann, wenn Kinder so ein bisschen im Fragli-Gruf sind und einfach nicht mehr aufhören, welche Sachen wissen.
Wo hört die Welt auf? Wieso gibt es Zucker?
sind eigentlich Tiere im gleichen Himmel wie Menschen.
Wo komme ich an, wenn ich tot bin?
Warum gibt es die Welt?
Wieso kann überhaupt ein Schiff schwimmen und ein Zug nicht?
Ich selber habe kein Kind, aber ich weiss von vielen Leuten, die Kinder haben und mit Kind zu tun haben, dass genau bei solchen Fragen auf dem Holzweg sind und anstehen und nicht wissen, leck, was mache ich jetzt? Gibt es ein Rezept? Was kann man falsch machen? Was kann man richtig machen?
Also ich mache jetzt die Kinderphilosophie schon über 20 Jahre und ich glaube, das, was unterdessen sehr bekannt ist, ist, dass man dann eben zurückfragt, statt Antworten geben. Und das ist vielleicht auch der einzige Trick, den man kann sagen kann. Allerdings hätte ich nicht 20 Jahre lang nur das natürlich müssen verbreiten. Es steckt natürlich noch sehr viel mehr dahinter, nämlich, dass man dann merkt, manchmal ist es richtig, ja, zurückzufragen, ja, was meinst du, was denkst du? Manchmal ist es aber auch falsch, weil das Kind vielleicht gar nicht das will wissen, was wir gemeint haben, es will wissen. Weil die Kinderfragen sind häufig so mehrschichtig. Manchmal will das Kind schlicht und einfach den Kontakt zu uns suchen und gar nicht unbedingt jetzt eine riesen Antwort auf seine Frage. Manchmal will es uns etwas mitteilen, was fühlt und zeigt es uns mit einer Frage. Und wir sollten bitte das Gefühl dann wahrnehmen und dem Kind sagen, oh, ich merke es, du bist ganz fest verrückt oder wütig oder traurig oder hast Angst. Also, man muss auch aufs Gefühl eingehen und nicht mit der Rückfrage, ja, was meinst du jetzt, gerade reinschiessen. Mhm. Und dann gibt's schon so Fragen, wo eben die philosophischen Fragen, die, wo wirklich auch die Erwachsenen nicht Antworten finden können, auch wenn, wo man halt schon lange darüber nachdenkt, ob Philosophen darüber nachdenkt haben. Und dort ist es sicher angebracht, dass man zurückfragt.
Stellen Kinder im Jahr 2010 die gleichen Fragen wie zum Beispiel vor 30 Jahren?
Also es gibt sicher Unterschiede, weil die Kinder in einer anderen Umgebung aufwachsen. Die Fragen kommen ja gewöhnlich eben aus ihrem Umfeld raus, aus dem, was sie erleben. Aber die Tatsache, dass alle Kinder als Kleine einfach einmal als Neulinge in die Welt hineinkommen und die Welt, die sie dann eben vorfinden, dort, wo sie sind, wollen kennenlernen, das heisst, dass auch gewisse Fragen bei allen Kindern wieder auftauchen. Und das sind so die Fragen, wo es nicht um den grossen Lebenssinn geht, noch nicht gerade bei den Kleinen, sondern für was ist die Welt so, wie sie ist? Was soll das, dass es die Wolke gibt, dass es Bäume gibt, dass es böse Hunde gibt, dass es dieses und jenes gibt? Also so ganz elementar, sie gehen von der Voraussetzung aus, die Welt ist doch eigentlich, das muss doch gut sein, wo ich da bin. Und darum wollen sie wissen, warum ist das so? Und dann kommen ganz viele Erwachsene rein, wenn sie eine Erklärung wissen, zum Beispiel, warum schneit es, dann nachher wissen das die Erwachsenen, ja, das ist eben so mit dem Wasser in den Schneewolken und so, und dann schneit es und fangen da erklären. Dabei will das Kind schlicht und einfach wissen, für was ist das gut, dass es Schnee hat und was ist der Sinn davon, dass es Schnee gibt. Und das dann allerdings auch bei Fragen, wo es um Sachen geht, die nicht gut sind. Also, warum ist mein Hund gestorben? Mhm. Wo man nicht gern hat. Und dann wollen sie aber auch nicht wissen, ja, weil er halt krank war oder schon alt war, sondern dann wollen sie wissen, wieso muss das überhaupt so sein? Was ist der Sinn davon, dass etwas, das ich gern habe und vermisse, warum das stirbt?
Und was ist der Sinn davon? Was sagt man da?
Das ist jetzt eben eine von diesen Fragen, wo man zuerst muss auf die Emotionen eingehen und nachher kann man vielleicht miteinander überlegen, warum es so muss sein. Also warum das zum Beispiel alle ja mal sterben müssen. Das wissen Kinder meistens ziemlich gleich, auch wenn sie es noch nicht können, in dem vollen Ausmaß begreifen, was das heisst. Aber mit grösseren Kindern, also wenn wir dann dort sind, dass die Emotionen mal aufgefangen ist, weil das ist das Erste. Ich denke, ein Kind, das sagt, warum ist mein Hund gestorben, dem würde ich zuerst einmal probieren, anzuspüren, wie sie mischt damit und ihn zu fragen, für mich ist ein Fest und dem Kind Gelegenheit geben, über den Hund zu reden, dass es mit dem Reden auch kann die Realität wahr sein lassen. Er ist jetzt tot und wirklich ihm helfen, das auszuhalten, dass es jetzt traurig ist. Nicht ihm möglichst schnell die Trauer wegnehmen. Und wenn es dann aber mag, wenn es nicht mehr so stark in den Emotionen ist, direkt, oder vielleicht eine Woche später oder irgendwann einmal später fragt, ja, warum eigentlich sterben die Hunde? Und, oder vielleicht auch, warum sterben die einen früher und die anderen später? Dann kann es einerseits vielleicht Informationen geben, dass gewisse Tiere weniger lange Chancen haben zum Leben und Menschen halt vielleicht länger. Es kann aber eben auch wirklich die Frage sein, warum stirbt man überhaupt? Und mit dem kann Tier und Mensch und alles gemeint sein. Und ja, was ist, wenn man nicht würde sterben, ist dann so eine adäquate Rückfrage. Was meinst du, wenn niemand würde sterben, was wäre dann? Und da finden doch Kinder von sich aus selber mal raus, ja, nein und so. Und vielleicht könnte man auch noch die Frage stellen, willst denn du eigentlich, dass man gar nie müsste sterben? Und normalerweise sagen Kinder dann zuerst schon, oh ja, das wäre lässig, aber nachher kommt ein zweiter und ein dritter, der vielleicht dann sagt, ja, aber stell dir vor, du bist ja dann auch alt und wenn dann, also es wäre nur schön, wenn man immer so kräftig würde bleiben und gesund, wie man jetzt ist, aber wenn man dann auch so alt ist, wie unsere Oma und so, und dann ist es vielleicht schon schön, wenn man dann mal endlich darf gehen. Und manchmal, wenn man es in einer Schulklasse so thematisiert, gibt es dann auch Kinder, die sagen, meine Oma, die hat gesagt, sie würde jetzt wirklich gerne sterben und sie kann jetzt immer noch nicht. Und solche Erfahrungen werden austauscht. Allerdings nur, wenn entsprechende Gesprächskultur aufgebaut worden ist und eine vertraute Atmosphäre aufgebaut worden ist. Und das ist so ein weiterer Punkt, den ich vor allem jetzt in den letzten 2-3 Jahren ganz, ganz wichtig aufgenommen habe in meine Methode. Das heisst, es ist auch wieder sehr viel Psychologie und Pädagogik in meiner Kinderphilosophie drin. Ich war vor 2 Jahren in Hawaii, bei einem hawaiianischen Kinderphilosoph, um mich dort dann auch weiterbilden. Und er legt enorm viel Wert darauf, einfach mal nur schon den Boden zu beschaffen, dass man kann miteinander so vertraut über so grosse Fragen reden, dass man ohne Angst sich kann äußern kann, dass man genau weiss, man ist aufgehoben in dieser Gemeinschaft, die diskutiert. Und in einer Schulklasse, wo der Boden nicht besteht, getraut das Kind nicht so emotionale Sachen von sich zu geben oder vielleicht auch irgendeine komische Idee, die es hat, denkt, ich sei dumm, wenn ich das so frage. Das ist eine dumme Frage. Und da muss eine Schulklasse auch wissen, es gibt keine dummen Fragen, sondern es gibt Fragen, die einem in den Sinn kommen, die berechtigt sind, dass man sie stellt. Und es gibt Fragen, die man nicht einfach beantworten kann. Das sind die Fragen, die man dann eben könnte miteinander auf die Suche gehen könnte. Genau. Wie könnte es denn sein, wenn wir es nicht wissen?
Ich habe ein paar so Fragen von Kindern, die brennende Fragen haben, die vielleicht eben die Eltern im ersten Moment nicht recht wissen, wie antworten. Der Noah zum Beispiel, der ist 5,5 und der ist im Moment so in der Vergleichsphase. Einmal 2 Fragen hören, die den Noah beschäftigen.
Wieso kann Holz brennen, aber Stein nicht? Wieso kann ein Häschen hüpfen und der Schnäckchen nicht?
Ja, was antwortet mir dem Bub?
Ja, also das sind jetzt typische Fragen, wo es Sachantworten gibt, die man könnte anfangen mit der Biologie hantieren und so. Und
ich würde, Kinderlexikon führen holen.
Genau, und auch sogar beim Internet anschauen oder vielleicht irgendeinen Bauer fragen oder jemanden, der mit diesen Tieren Erfahrungen hat, fragen. Und der philosophische Aspekt davon wäre eben, wenn man der Sinnfrage nachgeht, warum ist das auf der Welt so eingerichtet, dass es Tiere gibt, die hüpfen können und Sachen, die nicht hüpfen können. Und der biologische Aspekt wäre der, den man eigentlich eben herausfinden könnte. Und für beides, also sowohl das, was man wissen kann, als auch das, was man vielleicht vermuten oder einen Sinn drin sehen, für beides braucht es so etwas wie ein Instrumentarium oder so Werkzeug. In Hawaii sagen dem die Werkzeugkiste der schlauen Denker. Das heisst, man tut eben probieren vergleichen, was ist denn da überhaupt der Unterschied zwischen einem Häsli und einem Stein oder einem Schneckli? Was ist der Unterschied zwischen einem Häsli und einem Schneckli? Und wenn man die Unterschied sucht, findet man vielleicht auch raus, was eignet, also was braucht es, wenn man würde fliegen, hüpfen wollen bei dem Häsli? Was braucht es, wenn man wegräuchen will? Was hat der Schneck, dass er kriechen kann? Was hat das Häschen, dass es hüpfen kann? Dass man plötzlich merkt, aha, ja, wenn man so verschieden gebaut ist, dann nachher hat man auch verschiedene Möglichkeiten. Dann sind wir so also zwischen dem, was man wissen kann und dem, was man dann als Sinn kann vermuten. Dass es halt eben einen Sinn hat, wenn ein Schneck zum Hüpfen denkt, wer, dann müsste er alle Pfoten haben, die er bewegen kann, und also, dass er hüpfen kann. Umgekehrt, wenn halt das Häsli nur können kriechen, dann braucht es halt seine Beinli gar nicht. Und das wäre so ein typisch der philosophische Aspekt. Für was ist die Welt so, wie sie ist?
Das nächste Thema haben wir vorher schon angedeutet, das Thema Tod. Der Theo ist 8 und Julia ist 6.
Wieso sterben Leute an Krebs?
Das ist die Frage von Theo, haben wir vorher schon ein bisschen angetönt. Die Julia, die 6 ist, ihre Großmutter ist gestorben, noch bevor sie auf der Welt war. Und das ist einfach ein Thema, das sie immer wieder beschäftigt. Ein Thema rund um Sterben, rund um den Himmel.
Stirbt man eigentlich im Himmel auch?
Hm.
Also da wäre sicher mal angebracht zu sagen, Das weiss ich nicht. Ich glaube, das weiss niemand. Ich weiss eine Geschichte, wo das drin vorkommt. Aber das ist eine Geschichte, die vielleicht etwa 10-Jährige gerne haben, von der Astrid Lindgren, die Brüder Löwenherz. Und da kann man tatsächlich noch einmal sterben und erst dann kommt man noch einmal nach Hause hin, wo es noch schöner ist als dort, wo man schon vorher war. Wie wäre denn das, wenn man im Himmel noch einmal sterben würde? Ich glaube, ich würde dann mit dem Kind auf die Suche gehen, wie wäre das? Was wäre vielleicht gut dran? Was wäre nicht so gut dran? Oder das Kind auch direkt fragen, hast du eine Ahnung, wie es könnte sein? Und wenn es wirklich eine Ahnung äußert, und häufig fragen ja Kinder, will sie uns etwas sagen wollen, was sie sich schon vorgestellt haben, dann würde ich sicher noch weiter nachfragen, ja, wie kommst du drauf? Was ist das? Was sind deine Gründe? Das wäre wieder so eins von den typischen philosophischen Werkzeugen. Oder auch, könnte es noch anders sein? Das wäre nochmal so ein Werkzeug, dass man beim Philosophieren eben nicht einfach meint, jetzt haben wir die einzige Antwort, sondern jetzt haben wir eine Möglichkeit, wo wir darauf abklappern können, ob sie wirklich kann sein oder nicht und warum sie kann sein oder nicht kann sein. Was wäre sonst noch möglich? Und dann sicher auch so die Annahme, ja, also wenn man jetzt wirklich wieder würde sterben, wie wäre denn das? Und am Schluss vielleicht, wenn wir vor lauter Philosophieren ziemlich verunsichert sind oder die Zeit so langsam abläuft, können wir vielleicht auch noch sagen, wie hättest du es am liebsten? Was würden wir uns wünschen? Und das aus uns selber beteiligen, am Kind sagen, also mir würde das nicht so gefallen, wenn wir dort nochmal sterben könnten. Ich glaube, ich will dann endlich Ruhe haben vor dem Sterben und nicht mehr müssen an das denken. Aber vom Kind auch, wie würdest du dir das wünschen? Und mit dem Wünschen hat man dann gewöhnlich die Antwort, die man für den Moment leben damit.
Die Unsicherheit kommt ja häufig auch, weil vielleicht die Eltern selber nicht ganz konkrete Vorstellung haben, wie sie es haben mit Himmel und Hölle etc. Oder selber nicht unbedingt eine feste Meinung haben oder vielleicht auch die ganz kirchlichen Ansichten nicht gut heissen und dann aber auch nicht wissen, wie übermittelt man jetzt das dem Kind?
Ja, das ist ja so. Viele Eltern meinen, sie müssen dem Kind unbedingt einen religiösen Glauben mitgeben, damit die Kinder nicht unsicher sind. Und ich denke halt, wenn die Eltern einen Wert vorleben und zeigen, man kann leben in dieser Welt und dem Kind auch zeigen, wie sie zu ihren Entscheidungen und zu ihren Werten kommen, dann ist das für das Kind gut und es wird automatisch die Werte übernehmen, die es am Anfang antrifft, dort, wo es ist. Und ich habe ja erwähnt, ich bin mit so vielen Religionen schon früh konfrontiert worden. Ich denke, es ist bei uns logisch, dass wenn ein Kind im christlichen Raum aufwächst, dass es die Werte vor allem aufnimmt. Wenn es muslimische Eltern hat, dann wird es nicht sehr viele andere Werte mitgeliefert bekommen. Und wenn es einfach nicht die dogmatischen Antworten, die von der Tradition her einem gegeben sind, als das einzige Wahre anschaut, dann kann man immer mal wieder fragen, ja, wie siehst du es denn du? Wie glaubst du es du? Wie stellst du dir das vor? So wie ich mir das mal eben vorgestellt habe, die weltumspannende Radiosendung, sehe ich jetzt einen Beweis von Gott. Das hat's für mich, ist für mich gewesen. Das ist fast so ein ekstatischer Moment für mich gewesen. Und das ist aber immer etwas eben Individuelles. Und ich denke, die Eltern dürfen schon sagen, ich glaube es so. Und sie dürfen dann sagen, ich weiss es nicht. Einfach nicht allzu oft beim «Ich weiss es nicht» stehen bleiben, weil die Kinder dann doch gerne würden mehr wissen oder finden, die müssen das wissen. Vor allem die kleinen Kinder finden, die Eltern müssen alles wissen und müssen noch in einem recht harten Prozess lernen. Das ist nicht so. Das ist eine Enttäuschung für manches Kind. Aber das, wenn man etwas nicht weiss, dass man ja dann vielleicht kann anfangen kann, darüber nachdenken und sich eine eigene Antwort finden. Ich glaube halt, wenn man unbedingt die religiösen Antworten meint, müssen sie vermitteln, vermittelt man häufig auch Halbwahrheiten, wo man selber nicht überzeugt ist davon. Und ich finde, man darf den Kindern Religion mitgeben, aber bitte so, wie man es selber echt glaubt und nicht, weil man meint, man müsse dem Kind jetzt irgendetwas von der Religion vorsagen.
Kommen wir noch zu einer ganz anderen Art von Frage. Ich sage mal, die peinlichen Fragen. Wir stellen uns vor, eine Mutter, ein Vater sitzt mit dem Kind im Tram, im vollgefüllten Tram. Und dann leitet zum Beispiel der Linus 4 los.
Mami, warum ist der Mann so dick?
Oder der Noah, 5,5, fragt seine Mami.
Mami, wieso hat der Oma so eine grosse Brust und du hast keine?
Gut, und alle hören zu rundherum. Und dann?
dann würde ich mir das allererste Mal wünschen, dass das Mami oder der Linus oder das Kind begleitet, dass das sich nicht schämt im Boden rein für sein Kind. Weil ich finde, man muss sich nicht schämen für das Kind. Und die Leute, die kein Verständnis haben, das Kind manchmal so fragen, die tun mir irgendwo auch ein bisschen leid. Aber vielleicht würde ich, der Linus ist das gewesen.
Der Linus ist der mit dem dicken Mann und der Noah ist der mit dem kleinen Busen.
Dem Linus würde ich vielleicht sagen, was würde ich dem sagen? Ich würde ihm vielleicht sagen, ich weiss das auch nicht, das kann verschiedene Gründe haben. Und ein bisschen leisiger würde ich ihm vielleicht noch sagen, aber weisst du, vielleicht hat er das nicht so gern, wenn jetzt alle zu ihm schauen, wegen dem, wir können dann die Heime darüber reden. Würde ich vielleicht so probieren, einem Bub zu vermitteln, warum das vielleicht nicht gerade der Ort ist, um das zu diskutieren, aus dem Mitgefühl heraus für die Betroffene. Oder das andere, also wenn das mit im Traum kommt vom Grossmami, dann würde ich wahrscheinlich einfach sagen, du weißt doch, du hast auch kleinere Hände als ich und ich habe eine andere Nase als du und wir sind ja alle verschieden und jetzt ist das halt beim Grossmami so. Und würde dann da eigentlich nicht ein riesen philosophisches Gespräch über den Sinn von grösseren und kleineren Brüsten anzetteln.
Gibt es Fragen, wo Sie selber noch baff sind, nach diesen über 20 Jahren, die sich mit Kinderfragen beschäftigen, wo Sie selber zuerst mal leer schlucken?
Ja, also zum Beispiel die, was Sie vorhin gesagt haben, stirbt man im Tod auch noch einmal. Das ist schon baff. Und das habe ich tatsächlich eben erlebt bei einem 6-Jährigen, wo wir mal so ein Gespräch mit Eltern und Kind zum Thema Sterben hatten, dass der Bub plötzlich gesagt hat, hat eigentlich der Tod auch ein Ende? Ist also nicht nur das Leben irgendwann fertig, sondern auch der Tod irgendwann fertig. Und dann bleibt man meistens auch das erste Mal einfach den Kiefer drunten und sagt, ja, das könnte man ja tatsächlich auch fragen, ja. Und die Antwort darauf ist wieder, weiss ich auch nicht, aber das können wir ja vielleicht mal schauen. Oder vielleicht würde ich dann fragen, wie kommst du jetzt da drauf? Und es kann dann auch sein, dass ein Kind sagt, ja, also vielleicht ist man ja nicht so gern tot und dann wäre es noch schön, man wüsste, es wäre dann auch mal fertig. Und das könnte unter Umständen dann weitergehen in einem Gespräch. Also es gibt ja vielleicht auch Menschen, wenn Kinder schon gehört haben von einem Suizid zum Beispiel, dass es Menschen auch gibt, die nicht weiterleben wollen. Oder wenn es wirklich kranke Opa oder Oma haben, die schon lange sagen, ich will jetzt nicht mehr da sein. Das könnte verstehen, dass es möglicherweise Situationen gibt, wo man nicht mehr leben will. Und dass dann die Frage aus dem Grund gestellt worden ist. Und das findet man eben nur raus, wenn man mit den Kindern dann schaut, wie kommst du da drauf? Warum stellst du die Frage? Und das ist eine andere Art von Zurückfragen, als wenn ich gerade sage, was meinst du? Das ist der Irrtum, eben, dass man jetzt einfach Kinderphilosophie heisst, man fragt das Kind zurück, was meinst du? Und das langt einfach nicht. Es ist sicher wichtig, wenn man das mal begriffen hat, aber man muss wirklich abschätzen, was für eine Art von Rückfrage ist jetzt wichtig.
Das, was Sie jetzt schildern, eben mit Rückfragen aufs Kind eingehen, das stelle ich mir einfach auch wahnsinnig schwer vor im Alltag. Also, die Fragen kommen ja irgendwann. Mir hat eine Kollegin erzählt, sie ist mitten auf der Kreuzung gestanden, mehrspurige Kreuzung am Einspuren und Verkehr, Rushhour. Plötzlich sagt der Bub, du Mami, wie lange hätte ich eigentlich auf dem Mond, wenn ich würde auflaufen, aber nicht in normalen Schritt, sondern einen Fuss an anderen? So. Es sind ja genau so Situationen, wo dann die Fragen kommen und wo man dann eben nicht Zeit hat, zum Philosophieren und Fragen und machen, sondern irgendwie muss in dieser Alltagssituation mit dem zu Schlag kommen.
Dazu muss man nicht einmal irgendwo auf so einer Raschauerstrasse sein. Man kann auch daheim am Kochen sein und das Kind kommt rein und will jetzt etwas Tolles wissen, wo man gerne würde philosophieren. Das ist eine Realität. Und philosophieren heisst nicht einfach über die Realität hinweggehen. Und in so einem Fall müssen wir am Kind sicher sagen, du, also jetzt nicht, jetzt müssen wir da über und mit gut aufpassen. Und über das müssen wir nachdenken, was du da sagst. Also jetzt müssen wir aufpassen, dass da der Verkehr uns nicht überrollt. Oder eben, jetzt muss ich schauen, dass das Essen fertig wird und wir reden heute Abend darüber reden. Und dann ist einfach noch der Wunsch da von mir jetzt als Pädagogin, dass wenn man das dem Kind verspricht, dass man es dann auch wirklich nochmal angeht und am Abend sagt, so und jetzt. Und selbst wenn es dann ein bisschen später Bettzeit gibt und Lichter löschen, ist es allemal der Wert, weil es ist so schön, wenn man dann so ein Gespräch kann ausführen kann.
Also ist zum Beispiel das Bett der richtige Ort für philosophische Kindergespräche? Ins Bett bringen anstelle von der Gute-Nacht-Geschichte?
Es ist ein sehr guter Ort und vielleicht muss es nicht einmal anstelle der guten Nachtgeschichte sein. Manchmal kann eine gute Nachtgeschichte dazu führen, dass man dort ein Gespräch daran anhängt. Der gute Moment ist es darum, weil die Kinder dort sicher nicht so schnell davonlaufen und weil sie interessiert daran sind, dass man noch ein bisschen länger bei ihnen bleibt. Und wenn man selber den Nerv hat, seine eigenen Regeln jemanden zu hinterfragen, muss man jetzt wirklich Punkt 7:30 ablöschen. Und dann kann es sich lohnen, dass man da wirklich mit den Kindern ins Gespräch kommt. Und es ist für die Kinder ein spezieller Moment, der Übergang vom Wachen in Schlaf, wo tatsächlich eben grosse Fragen können auftauchen können. Weil im Schlaf, viele Kinder haben ja auch Mühe mit einschlafen, weil das ist so, man muss sich hingeben und weiss nicht, was passiert. Und vielleicht verpasst man auch etwas, was die Grossen noch weitermachen. Und ja, es ist so, man sagt nicht nur sonst, der Schlaf ist der Bruder vom Tod. Man ist weg von dem, was man sonst selber könnte beeinflussen. Und darum ist es wirklich der Moment, wo die Kinder häufig mit diesen Fragen kommen. Und manchmal sind es auch rein Verzögerungstaktik-Fragen, durchaus angebracht. Und dann kann man es vielleicht wirklich mit einem Witz oder mit ein bisschen Humor überspielen. Und manchmal kann man dann wirklich braucht daran anknüpfen und ist nicht so furchtbar wichtig, ob es jetzt mal ein bisschen später wird oder nicht.
Wäre das der Moment für Ihren nächsten Musikwunsch? Roland Finksingers «Moon Aha. River»?
Ach so, ja natürlich. Ja, singen tue ich halt schon seit ich ein kleines Göfli bin und ich habe immer schon gesungen und habe Gitarre gespielt und das ist für mich ein Teil von meinem Leben, ganz ein wichtiger. Und ja, ich bin nach mehrere Chöre, die ich mitgesungen habe, am Schluss bei der Roland Finksingers gelandet, schon vor, weiss ich nicht, etwa 10 Jahren allweg. Und das ist so die Sorte Musik, die nicht den Mainstream macht, sondern alles von Jazz über Standards, die aber immer wieder neu arrangiert werden. Und Volkslieder, die man nicht nur nach dem alten Schulbüchli singt, sondern eben wirklich schön arrangiert.
Wunschmusik von unserem Fokusgast von heute Abend, von der Eva Zoller, Kinderphilosophin. Sie sind seit über 20 Jahren am Philosophieren mit Kindern, sich mit den grossen Fragen von kleinen Menschen auseinandersetzen. Wie fest hat die Arbeit sie selber geprägt?
Ja, ich glaube, ich bin eins von diesen Kindern, immer noch. Und das bleibt immer so bei mir. Ich habe selber einfach die Fragen immer noch. Und es hat durch die Fragen der Kinder meine eigenen philosophischen Ideen, denke ich, sind die ganz viele Richtungen ausgeweitet worden. Allem voran sicher einmal dort, dass in unserem Leben ständig solche Fragen möglich sind, dass man nicht die Philosophie irgendwo an die Uni muss verbannen und nur für Fachleute reservieren. Und dass die Philosophie auch nicht etwas ist, wo, wenn man es im Alltag betreibt, rein denkerische Angelegenheit ist, sondern dass man auch muss eben psychologische Elemente einbeziehen, dass man muss gewisse emotionale Intelligenz entwickeln und dass man das muss einbeziehen, was Gefühle für eine Rolle spielen in unserem Leben, so dass man auch lernt, mit den Kindern über Gefühle philosophieren, nicht nur über Gefühle schaffen im Sinne von Therapieren, von Angst und ähnlichen Sachen, sondern wirklich, wir Menschen alle haben die Gefühle und über das muss man doch auch nachdenken. Und dass die Ethik sich wandelt, je nachdem, eben, was man alles berücksichtigt, dass man andere Werte hat, wenn man zum Beispiel eben sieht, dass es in unserer Gesellschaft jetzt immer mehr Menschen aus anderen Ländern gibt und mit anderen Religionen, dass man nicht kann, irgendwelche traditionellen Werte durch alle Böden durch durchziehen, sondern wirklich muss bereit sein, sich in Frage stellen zu lassen und zu überlegen, soll jetzt das unsere Welt verändern? Müssen wir uns öffnen für andere oder nicht? Und so hat sich das Denken eigentlich in viele verschiedene Richtungen ausbreitet. Und das ist insofern noch verstärkt worden, als ich nicht nur mit den Fragen von kleinen Kindern eben zu tun habe, sondern schon seit Jahren auch in der Ausbildung von Lehrpersonen und Kindergärtnerinnen, die nachher wiederum mit Kindern sollen können reden, dass man das Philosophieren wirklich auch die ernste Seite davon, nicht nur die Jö-Effekt-Seite vom Philosophieren nimmt, sondern die Ernsthaftigkeit, sich mit Tatsachen, mit Realitäten auseinandersetzen auf eine sehr differenzierte Art und Weise. Und das geht bis ins Politische hinein, dass man sich halt eben Meinungen muss bilden, nicht nur nach denen, die am lautesten davon reden, sondern auch wirklich getraut sagen, kann das stimmen, wer behauptet das, wie können wir das wissen, ist es wirklich so, wie es da steht. Und jetzt auch vor allem den jungen Menschen in der pädagogischen Hochschule zu zeigen, es ist in Ordnung, wenn sie sich empören, also das gehört mit zu so einer Art von Caring Thinking, wenn ich es jetzt im neuen Buch zum Beispiel erwähne, dass man die Empörung aber nicht einfach empörig sein lässt, sondern dann schaut, was kann man daraus aktiv machen, wie kann man die Kinder nehmen, anerziehen, wo sie bereit sind, mit mitfühlendem Denken und Bereitschaft, ohne Gewalt anzuwenden, doch eben eine Wirkung zu erzielen. Mhm. Dass man Ungerechtigkeiten auf der Welt, die ja Kinder häufig sehr stören und wo sie fragen, warum gibt es Kinder, die verhungern müssen, und wo man ihnen muss sagen, du hast recht, das ist wirklich zum Empören, und jetzt aber, was liegt es echt und wo können vielleicht sogar Kinder irgendwie etwas beitragen, dass es nicht einfach bei der Empörung bleibt, sondern ins aktive Denken übergeht und vielleicht auch eben sogar in Projektarbeiten, wo man mehr davon versteht, was da für Zusammenhänge bestehen auf der Welt.
Das verlangt ja einem Einzelnen wahnsinnig viel ab. Also eben nicht nur ausrufen und sich empören, sondern sich richtig Gedanken darüber zu machen, hinterfragen, kann man auch sagen, ist vielleicht nicht für alle das Richtige. Also was ist zum Beispiel, wenn einem das Vokabular fehlt, zum Philosophieren?
Das ist der Punkt, der häufig von Lehrpersonen in der Vorbildung erwähnt wird, wenn sie viele fremdsprachige Kinder haben. Und das stimmt, dass es dann schwieriger ist, auf dem Niveau zu diskutieren, wie man sonst vielleicht könnte. Wobei es nicht nur die Fremdsprachigen sind, sondern auch ganz vielen Schweizer Kindern häufig der Wortschatz fehlt, weil man daheim auch nicht ohne weiteres über so Sachen redet, ausser gerade über die Schulaufgaben und das Alltagsgespräch. Kann ich einerseits sagen, also alles, was wir mit den Kindern sehr ernsthaft philosophieren, hat eine sprachfördernde Wirkung, halt dort, wo ein Kind ist, dass es dort ein paar Schritte in der Entwicklung von der Sprache machen, indem man eben zum Beispiel Sachen vergleicht, wie das Häsli und der Schneck, dass gewisse Sprache wie nachgeholt wird, oder auch wenn man über Werte redet, über Gefühle redet, dass man eine Sprache kann entwickeln kann, für Gefühle zum Beispiel. Dann kann man auch die verbale Philosophie ergänzen, gerade jetzt bei Kindern, durch Zeichnungen oder durch Rollenspiel, dass Kinder etwas, was sie nicht ausdrucken können, verbal eben vorspielen, oder dass sie unsere Zeichnung machen, und dann ist es leichter, an dieser Zeichnung aus dem Kind vielleicht etwas herauszufragen, wie es das gemeint hat. Und dabei ist eigentlich auch gerade die Sprache wieder gefördert. Aber es ist schon so, dass es natürlich traditionell das Philosophieren von der Sprache abhängig ist und die wirklich schwierigen Themen die Sprache auch erfordert. Und trotzdem finde ich, im Prinzip sollten wir das allen Kindern ermöglichen, halt auf der Stufe, wo sie stehen, und sie diesen Schritt machen lassen. Man darf nicht irgendwie in Irrtum verfallen, wenn jetzt zum Beispiel fremdsprachige Kinder in der Klasse sind, bloß weil die die Sprache nicht haben, können sie auch nicht denken. Das ist ein Irrtum. Das passiert schon. Warum haben wir vor allem die Fremdsprachigen, die ehemals Fremdsprachigen in der Sek.C oder also in den unteren Oberstufen? Weil halt der Eindruck entsteht, wenn man nicht reden kann, dann können wir auch nicht denken. Und dort ist dann die Herausforderung, wie formuliert man es oder wie bringt man es an die Kinder an, dass sie trotzdem mitmachen können? Also zum Beispiel mit Bilderbüchern, was eine ideale Möglichkeit ist.
Müsste dann Philosophie als fixes Schulfach auf den Stundenplan?
Das habe ich in einem Aufsatz, den ich mal geschrieben habe, Andy Gimmi gefordert.
Mhm.
Und den Aufsatz habe ich wieder einmal gefunden beim Zügeln. Aber ja, es ist zweischneidig. Weil wenn es einen fixen Ort hat im Stundenplan, ist Gefahr, dass man es dann nur dort macht und sonst nicht. Wenn man es als Prinzip anschaut, wo man eigentlich fast in jedem Fach kann anwenden kann, das Hinterfragende und vor allem eben auch in den Sachfächern, wo man ja die gleichen Werkzeuge eben einsetzt, dann, wenn man sich einfach das kritische Denken angewöhnt, wo gefolgt ist von differenziertem Denken und Begründen, dann denke ich, dann hat das wirklich fast überall Platz und sollte auch überall vorkommen, also nicht unbedingt auf das Schulfach begrenzt sein. Es wäre schön, man hätte eins. Und ich denke, es gibt auch Möglichkeiten in unserem Schulsystem. Also fast überall gibt es jetzt Klassenstunden oder so Mentoratsstunden, eine Art, wo sie miteinander können über Probleme reden. Und vielleicht müssen sie mal nicht Problemwelten, sondern wirklich sich ein philosophisches Gespräch vorknüpfen.
Eva Zoller, wir sind leider schon am Schluss von dieser Sendung. Ich habe zum Schluss noch eine Frage an Sie. Am Samstag ist der Internationale Tag vom Kind. Was wünschen Sie sich für Kinder auf dieser Welt?
Was wünsche ich mir? Natürlich ganz einen Haufen. Dass Freude haben am Leben und dass wir alles dafür tun, dass ihnen das auch möglich ist.
Wir hören auf mit Ihrem letzten Musikwunsch aus der Zauberflöte von Mozart in diesen heiligen Hallen. Was bedeutet Ihnen das?
Das ist halt der Weisheitsweg, wo nachgezeichnet wird. Dort. Eine Weisheit, die mit Herz verbunden ist, die nicht rein rationale Weisheit ist, sondern viel mehr Tiefgang hat vom ganzen Mensch her. Und so der Hintergrund von der Freigeister, den ich halt als Kind schon miterlebt habe, von meinem Vater her, und über den Goethe, wo mir immer sehr viel bedeutet hat, mit der Weisheit, die im Faust zum Ausdruck kommt, über das Menschsein. Und in den Zauberflöten ist das so wunderschön ausgedrückt, auf welche Art das eigentlich die Weisheit darf sein, nämlich wenn sie gekoppelt ist mit einer grossen Güte und nicht eine kalte, nur Verstandesweisheit ist, die eigentlich dann gar nicht wirklich Weisheit ist. Ja.
Danke vielmals für Ihren Besuch.
Stimme.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.